Geschichte der Radical Reformers von 1780 bis 1832, neuntes und letztes Kapitel. Alles dies waren indes nur Kleinigkeiten gegen das, was in Bristol passierte, als der Vertreter dieser Stadt, einer der eifrigsten Opponenten der Reform Bill, von London zurückkehrte. Eine Haufe Unzufriedener griff nämlich Sir Charles Wetherell sofort an, und als er sich über die Dächer der Häuser hinweg vor ihrer Wut rettete, machte man sich gewissermaßen zur Entschädigung für den Entwischten an die Paläste des Bischofs und anderer Tories, indem man die Wohnung des Erstern nebst den Gefängnissen in dem alten Zollhause in Brand steckte und das arme Bristol bald aus einer schönen blühenden Stadt in einen Ort des Schreckens und der Verwüstung verwandelte. In Bath, Coventry oder Worcester wurden ähnliche Vorfälle kaum durch das Militär unterdrückt. Vor allen Städten zeichnete sich aber stets London, Birmingham und Manchester durch die energische Weise aus, in der die dortigen Assoziationen für die Reformbill tätig waren. Das Parlament kam indes nicht wieder vor dem 6. Dezember zusammen. An jenem Tage hielt aber der König eine sehr ernste Rede an die Lords und ersuchte sie, die Frage der Reform schnell zu erledigen. Hierzu war indes, da man den ersten Vorschlag verworfen hatte, eine neue Bill nötig, welche Lord John Russell denn auch schon am 12. desselben Monats ins Haus der Commons brachte, indem er den ursprünglichen Antrag durch einige Zusätze noch günstiger für die Reformer machte. Diese neue Bill ging nun abermals durch sämtliche Stadien für Unterhausdebatten. Alle früheren Gegner, namentlich aber Peel, zeichneten sich aufs Neue durch ihre Hartnäckigkeit aus. Ihre Opposition war indes machtlos gegen einen Vorschlag, der so sehr von der öffentlichen Meinung gebilligt wurde und die so große Maßregel passierte deswegen, auch schon am 19. März 1832 die dritte Lesung mit einer Majorität von 116 Stimmen. Von Russell und Althorp zu den Lords gebracht, hatte die Bill nun auch hier ihre zweite Feuerprobe zu bestehen. Lord Harrowby und Lord Wharncliffe, welche die Opposition bisher geleitet hatten, stimmten diesmal für die zweite Lesung und überließen es dem Herzog von Wellington und dem Marquis von Londonderry, die hervorragendsten Gegner zu spielen. Die Freunde der Bill brachten noch einmal die ganze Geschichte der Reformagitation vor das Haus, indem sie zeigten, wie dieselbe seit der berühmten Yorkshire-Petition von 1782 mit einigen Unterbrechungen unaufhaltsam ihren Weg fortgegangen sei, wie die Liederlichkeit in der Finanzverwaltung dem Lande während der Kriegsjahre eine Schuld von nicht weniger als 1.000 Millionen aufgebürdet habe und wie es durch die schlechte Vertretung der verschiedenen Klassen im Parlamente unmöglich geworden sei, das Erheben der Taxen und die zu machenden Anleihen durch diejenigen zu kontrollieren, welche die Schuld doch zu guter Letzt tragen. Wie es falsch und widersinnig sei, heruntergekommenen Orten wie Graham Pound, Penryn, East Retford oder Sarum noch immer das Wahlrecht für ein oder gar zwei Parlamentsmitglieder zu lassen, während Orte wie Birmingham, Leeds und Manchester mit einer durch die Entwicklung der Industrie reich und mächtig gewordenen Bevölkerung keinen Vertreter wählen dürften und zu welchen Maßregeln es endlich führen könne, wenn ungefähr 200 Pairs noch länger einer Bill zu widerstehen wagten, welche den König, das Volk und die Majorität der Commons für sich habe. Zur Abstimmung schreitend fand man hierauf für die Minister nur eine absolute Majorität von 9 Stimmen. Die Bill wurde da zum zweiten Male gelesen, um nach den Ostertagen ins Komitee zu gehen, und das Parlament blieb adjuntiert bis zum 7. Mai. Diesen Zwischenraum benutzten die Reformers zu einigen Meetings, die an Großartigkeit alles bisherige übertrafen. Die Birminghamer veranstalteten eins der gewaltigsten, indem sie alle Gesellschaften der umliegenden Grafschaft also einluden. Die Zahl der von North Division anwesenden Leute wird allein auf 1 Million geschätzt. Sie erstreckte sich über 4 Meilen und hatten 150 Banner und 11 Musikchöre. Über 200 Chöre waren gegenwärtig und etwa 700 Banner wehten über der versammelten Menge. Gegen Mittag wurde der Beginn der Verhandlungen durch den Lärm der Trompeten verkündigt, und viele energische Redner erhoben sich dann, um eine Adresse an das Haus der Lords vorzuschlagen, in der man zum letzten Male vor fernerem Widerstande warnte und mit den revolutionärsten Maßregeln in der Ernennung einer Menge neuer Pairs, vor allem aber mit der Verweigerung der Steuern drohte. Ähnliche Meetings hielt man in Liverpool, Manchester, Sheffield, Edinburgh, Glasgow sowie im ganzen Süden Englands, bei denen man zugleich dem Ministerium Grey Dank votierte und ihm das volle Vertrauen des Volkes zu erkennen gab. So war die Lage des Landes, als sich das Parlament am 7. Mai wieder versammelte und das Oberhaus wegen der Reform Bill in ein Komitee ging. Nach einigen Debatten zeigte es sich, dass die Majorität der Lords der Bill zu widerstehen wagte. Earl Grey und der Lordkanzler eilten daher nach Windsor und baten um die Ernennung einer Anzahl neuer Pairs oder im Falle der Verweigerung um ihre Entlassung. Der König nahm ihre Demission an. Diese Nachricht erreichte Birmingham morgens am 10. Mai, und schon gegen Mittag sah man an allen Fenstern gedruckte Plakate mit den Worten: Hier werden keine Taxen bezahlt, ehe die Reform Bill passiert ist. Um 4 Uhr nachmittags versammelten sich die Einwohner der Stadt und die Bewohner der Nachbarschaft in großen Massen bei Newhall Hill und entwarfen eine Adresse an das Haus des Lords, in welcher sie erklärten, dass die Petitionierenden laut der dem englischen Volke durch die Bill of Rights gegebenen Erlaubnis zu den Waffen greifen dürften, damit man für alle Dinge, die da kommen würden, vorbereitet sei. Eine Deputation wurde dann auch sofort ernannt, welche die Adresse nach London trug. Manchester, Leeds, Sheffield und andere Städte Schottlands gerieten in dieselbe Aufruhr und fassten ähnliche Beschlüsse. Wohl nie gab es in England eine aufgeregtere Periode als die vom 9. bis 16. Mai. An ersterem Tage hatte nämlich Earl Grey seine Entlassung eingereicht, und an letzterem wurde er aufs Neue ins Amt zurückgerufen, da es dem Könige unmöglich wurde, ein anderes Ministerium zu bilden. Am 18. übernahm er die Führung der Geschäfte. Den Lords blieb weiter nichts übrig, als nachzugeben. Ein ferneres Widerstehen würde nur eine Menge neuer Pairs und ihre schließliche Niederlage herbeigeführt haben. Als daher die Debatte im Oberhaus wieder losging, erhoben sich ungefähr 100 Pairs mit dem Herzog von Wellington von ihren Sitzen, und die Bill ging mit 106 gegen 22 Stimmen durch. Am 7. August 1832 wurde sie Gesetz des Landes. So endete diese ewig denkwürdige Periode. Die Reformers hatten erreicht, was sie wollten. Die Mittelklasse fand jetzt ihre richtigen Vertreter im Parlamente, und nichts stand ihrer ferneren Entwicklung mehr im Wege. Die Radical Reformers hatten dagegen nur zur Hälfte gesiegt, und kaum war die Agitation der Reform Bill vorüber, da gingen sie auch wieder auf ihre ursprünglichen Maßregeln zurück, die Sache der allgemeinen Wahl betreibend und Krieg beginnend wie vorher gegen das ganze Gebäude der Staatsverwaltung. Hierüber ein anderes Mal. Da hörte mein alter Freund Jackson aufzuerzählen. Es war längst Mitternacht. Die Kerzen waren tief herabgebrannt und das Feuer des Kamins beinahe erloschen. In unseren Gläsern blitzte aber noch der dunkle rosenrote Wein und lustig tranken wir auf das Wohl aller patriotischen Demokraten. Durch Nacht und Wind brachte mich mein alter Freund zurück nach der Stadt, und auf den Yorkshire-Hügeln rauschten die düstern Erlen.